Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Mit weißer Frottemütze, schön eingemümmelt auf dem Arm bei Harry. Das war der Mittwoch für Archie Harrison Mountbatten Windsor. Der royale Boy von Meghan und Harry, heute wurde er und sein Name der Öffentlichkeit vorgestellt. Einer der sympathischeren Momente an diesem Tag, muss man sagen. Es wurde nämlich auch gedroht. Der Iran macht Druck. Ein Jahr nachdem die USA aus dem Iran-Atomabkommen ausgestiegen sind, sieht auch der Präsident Rouhani das als Möglichkeit an.
Aus iranischer Sicht hat man jetzt ein Jahr lang gewartet, hat sich geduldig gezeigt und reagiert eben gewissermaßen nachholend auf den Schritt der Amerikaner, auf die Wiedereinführung von Sanktionen.
Sagt Cornelius Adebar, Iran-Experte. Mit ihm werden wir mögliche Szenarien diskutieren, auch weil Europa eine Frist bekommen hat, etwas zu ändern. Ändert sich nichts, was passiert dann? Wir schauen auch nach Schweden an diesem Tag, denn Schweden hat seit 1991 etwas, was Deutschland gerade diskutiert, die CO2-Steuer. Also überall, wo CO2 produziert wird, fällt auch eine Steuer an. Das kann klappen und das Klima schützen.
Das hat zumindest eine ganze Zeit lang geklappt. Nach der Statistik, die uns vorliegt, genau bis 2015, also von 1991 an, ist der CO2-Ausstoß hier in Schweden um 26% gesunken.
Was danach passiert ist, das erklärt uns in diesem Podcast unser Korrespondent in Schweden, Carsten Schmiester. Und ja, wir sprechen auch über ihn.
And I said to the boys before the game, I don't think it's possible, but because it's you, I think we have a chance. Because they are really mentality giants.
Mein Name ist Thilo Jahn. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Jahr lang hat der Iran nicht wirklich darauf reagiert, dass US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen einseitig aufgekündigt hat. Jetzt macht er Druck, wie wir heute mitbekommen haben.
Der iranische Präsident Rouhani informierte die Vertragspartner in einem Brief darüber, dass sein Land teilweise aus dem Atomabkommen aussteigen will.
Enttäuschung und Besorgnis, das sind die vorherrschenden Reaktionen der Außenpolitik-Experten hier im Bundestag.
Konkret will die Führung in Teheran mehr angereichertes Uran im Land behalten und Beschränkungen bei den Beständen an Schwerwasser aufheben.
Es gibt eine Drohung und eine Frist momentan. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sollen in 60 Tagen dafür sorgen, dass die US-Sanktionen gegenüber dem Iran abnehmen. Sonst werden Flüchtlinge und Drogen aus Afghanistan einfach durchgewunken durch den Iran. Das hat so Rouhani heute in der TV-Ansprache bekannt gegeben. Sprechen wir drüber, über diese Situation mit Cornelius Adebar, Iran-Experte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Warum passiert das gerade jetzt?
Heute ist der Tag, an dem sich die Verabschiedung der Amerikaner aus diesem Deal jährt. Also heute vor einem Jahr hat Präsident Trump den Ausstieg der Amerikaner verkündet. Letztlich seit einem Jahr brechen die USA dieses Abkommen, weil es keine offizielle Ausstiegsklausel gibt. Aus iranischer Sicht hat man jetzt ein Jahr lang gewartet, hat sich geduldig gezeigt und reagiert eben gewissermaßen nachholend auf den Schritt der Amerikaner, auf die Wiedereinführung von Sanktionen durch die Amerikaner im November und eben jetzt nochmal die Verschärfung, was den Ölhandel betrifft. Insofern, der Zeitpunkt ist symbolisch gewählt. Es ging um diesen Jahrestag. Es ist aber auch so, dass sich eben über dieses eine Jahr sehr viel aufgebaut hatte und die iranische Führung sich da auch innenpolitisch unter Druck sieht, endlich zu reagieren.
Wie stark beschränken denn den Iran aktuell die US-Sanktionen?
Das hat schon starke wirtschaftliche Auswirkungen. Sie haben das ja auch in der Presse hierzulande verfolgt. Es gibt kaum noch große europäische Unternehmen, die in Iran sind. Also alle die, die 2015, 2016 da mit großen Erwartungen in Iran gegangen sind, haben sich wieder zurückgezogen. Allein der Finanztransfer ist schwierig. Also selbst wenn ich jetzt mittelständische Unternehmen anschaue, die vielleicht kein US-Geschäft haben, also nicht direkt von den US-Sanktionen bedroht sind, die finden halt keine Wege und keine Mittel, Finanztransaktionen zu empfangen. Also das sind massive Einschränkungen, die die Iraner da annehmen müssen.
Jetzt schätzen Experten die Ankündigung von Rouhani als relativ milde ein. Warum steigt der Iran nicht komplett aus dem Abkommen aus?
Das Abkommen ist ja auch im iranischen Interesse. Es ist im europäischen Interesse, es ist im iranischen Interesse. Iran hat erkannt, dass die, soweit es denn stattgefunden hat, also das Verfolgen einer Atombombe oder der Forschung zu einer Atombombe, dass es ihm nicht weitergeholfen hat, sondern dass Iran sich lieber als ein anerkanntes Mitglied der Völkergemeinschaft zeigt, was zumindest dieses Nuklearthema betrifft. Die regionale Dimension lassen wir da mal außen vor. Aber aus iranischer Sicht hat sich dieser Deal Deal bezahlt gemacht, sodass sie eben sogar ein Jahr lang diese Auflagen erfüllt haben, mit schwindendem Gegenwert, mit schwindendem Handel und anderen, was die Iraner sich erhofft hatten. Und deshalb wäre es eben aus iranischer Sicht auch jetzt nicht klug, komplett auszusteigen. Das, was angekündigt wurde, ist eine ganz leichte Korrektur, die womöglich sogar noch innerhalb des Deals ist. Das muss man jetzt natürlich überprüfen. Aber in dem Moment, wo die Iraner den Deal verlassen, können auch die Europäer sich nicht mehr an ihre Seite stellen in der Nuklearfrage, sondern müssten gewissermaßen die Seiten wechseln, müssten mit den Amerikanern diesen Druck ausüben. Und dann stünde Iran nun wirklich mit dem Rücken an die Wand und hätte auch so diese Spur an Legitimität, die sie ja noch haben, verloren, dass sie diejenigen sind, die sich an diesen Vertrag, an dieses Abkommen halten.
Nur ganz so leid ist die Situation ja nun nicht mehr. Die USA haben ihren Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in Stellung gebracht. Der Iran wird dem Ton auch schon schärfer. Es gibt Experten, die sprechen sogar, dass man kurz davor sei von einer militärischen Eskalation. Wie schätzen Sie das ein?
Also die Tatsache, dass dieser Flugzeugträgerverband in den Persischen Golf fährt, die stand wohl länger schon fest. Jetzt hat der Sicherheitsberater Bolton gewissermaßen medial hochgejazzt, hat daraus eine Art Reaktion gemacht und damit natürlich dieses Eskalationspotenzial immens erhöht, weil es eben dargestellt wird, als sei das in einem direkten Zusammenhang mit iranischen Handlungen. Das Problem ist ja im Grunde, dass beide Seiten wollen keine militärische Auseinandersetzung. Also Präsident Trump will ja nun gerade alle Truppen aus dem Nahen Osten zurückziehen, hat also eigentlich kein Interesse daran, jetzt den Iran anzugreifen. Die Iraner wollen nicht angegriffen werden, aber beide Seiten bewegen sich da auf eine Eskalationsspirale zu, aus der sie dann eben nur sehr schwer rauskommen. Also wenn der Flugzeugträger erstmal im Persischen Golf ist und es kommt zu einem Zusammenstoß mit iranischen Marinebooten, dann wird es schwer, davon wieder runterzukommen. Das ist das eigentlich Gefährliche daran, dass erkennbar keine Seite diesen militärischen Konflikt will, aber sie auch beide nicht das Gefühl haben, sie könnten jetzt da noch auf die Bremse treten.
Irans Präsident Rouhani setzt auf Eskalation und ersetzt den Europäern eine Frist. Deutschland, Frankreich und Großbritannien, sie sollen innerhalb von 2 Monaten das Atomabkommen retten, erklärt hat uns das Cornelius Adebar, Iran-Experte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In view of the amazing performance of Liverpool last night, perhaps the Prime Minister could take some tips from Jürgen Klopp on how to get a good result in Europe.
Labour-Chef Jeremy Corbyn mit einer Empfehlung an Theresa May, haben wir da gerade gehört. Jürgen Klopp, das habt ihr mitbekommen, der Trainer von Liverpool hat das Unmögliche geschafft, hat einen 0:3 Rückstand im Rückspiel bei der Champions League im Halbfinale gegen Barcelona noch gedreht, 4:0 gewonnen. Die Spieler von Liverpool, die sagen, es war die Motivationsrede des Trainers. Und der Trainer sagt,
and I said to the boys before the game, I don't think it's possible, but because it's you, I think we have a chance. Because they are really mentality giants.
Er soll auch noch den Satz gesagt haben, just show balls tonight in der Kabine, also auch da motiviert. Können wir was lernen in Sachen Motivation von Jürgen Klopp? Sprechen wir drüber mit Antje Heimsöth, ehemalige Leistungssportlerin und heute Mentaltrainerin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was hat Klopp da richtig gemacht, Ihrer Meinung nach?
Er hat gesagt, dass er an sie glaubt und dass er ihnen vertraut. Wir können es packen. Und er hat ihnen gesagt, denkt mal an das Spiel gegen Dortmund, 4:3 Sieg in der Europa League 2016. Er hat sie also an ein Erfolgserlebnis erinnert und damit ja auch aufgebaut und ihnen das Gefühl gegeben, das schaffen wir auch dieses Mal wieder.
Kommt es darauf an, dass man das dann auch recht eindrücklich und vielleicht sogar laut artikuliert?
Also zumindest emotional. Das ist das, was eben zum Beispiel Unternehmen lernen können von ihm. Wir brauchen Emotionalität, um Menschen zu bewegen, weil es steckt ja schon in dem Wort Emotion, das Wort Motion, bewegen. Mhm. Und in Unternehmen bleiben wir ja oftmals sehr sachlich. In Konflikten heißt es dann, bleib mal sachlich. Und da können wir überhaupt niemanden mit motivieren.
Aber dieser Satz, wir schaffen es, weil wir es sind oder weil ihr es seid, das ist ja auch schon so ein bisschen ein Dauerbrenner in der Motivationskiste. Der nutzt sich doch ab.
Ja, aber nicht, wenn die Person, also wenn man vertraut und er steht halt für Vertrauen, für Respekt, für, er hat Persönlichkeit, er hat eine Ausstrahlung. Und wenn er dabei zu 100% ehrlich ist und die Spieler das abnehmen, dann kann das noch so oft gesagt worden sein. Mhm. Völlig egal in dem Moment.
Ich dachte immer, das ist so ein bisschen individuell unterschiedlich. Ne? Man erreicht ja jetzt nicht mit jedem Motivationsspruch gleich auch jeden. Ne?
Nein, ich denke, es ist immer die Beziehungsebene. Die steht vor allem. Und wenn die stimmt, dann tragen auch die Worte. Aber wenn die Beziehungsebene nicht da ist, dann kann er sagen, was er will. Mhm. Aber er kümmert sich halt unwahrscheinlich um Einzelne. Und er sagt ja, er hat ja mal gesagt, je mehr man sich um den Einzelnen kümmert, desto mehr bekommt man zurück. Mhm. Ja, und immer vor einer Saison setzt er sich mit jedem einzelnen Spieler zusammen, nimmt ihm das Versprechen ab, dass sie sich zu 100% für ein einziges Jahr für den Club identifizieren und für die Aufgabe. Und eben aus der Saison wirklich eine außergewöhnliche Saison machen und eben das eigene Leben auch zu einer Geschichte entwickeln mit außergewöhnlichen Episoden.
Also da, wenn ich Ihnen dazu höre, dann und wenn wir es mal so ein bisschen rausziehen auf unseren Arbeitsalltag, dann müsste der Chef zu jedem vorbeigehen, ein paar Motivationssprüche fallen lassen, dann klappt es auch wieder im Team?
Nein. Also hier geht es darum, dann zu jedem Einzelnen mal hinzugehen, echtes Interesse am Einzelnen zu zeigen, einfach mal ein paar offene Fragen stellen, wenn man zum Beispiel weiß, die Tochter liegt im Krankenhaus, wie geht's denn der Tochter, wo stehen Sie denn im Projekt, gibt es irgendwas, was ich konkret für Sie tun kann, dieses echte Interesse, nicht nur reinschauen, wenn es was zu meckern gibt oder wenn was nicht läuft, sondern immer Präsenz zeigen. Und das ist in meinen Augen, was heute immer mehr verloren geht. Und eben statt einer E-Mail auch mal persönlich hinzugehen und das in einem persönlichen Gespräch ja an den Mann, an die Frau zu bringen und nicht die 100. E-Mail oder WhatsApp zu verschicken.
Kann man sich denn im Alltag sonst noch motivieren? Oder ist es vielleicht, das ist ja nicht so ganz unsere Kultur, dass man den anderen, weiß ich nicht, bei Alltagssituationen, bei Prüfungen vielleicht schon oder wenn man aufs Feld geht, beim Fußball auch, aber so in gängigen Situationen motiviert, machen wir das zu wenig?
Naja, für mich die größte Motivation liegt ja in uns selbst. Und wenn wir keine Lebensfreude haben oder keine Freude an dem, was wir tun, dann glaube ich, kann von außen relativ viel passieren. Das wird uns auf Dauer auch nicht motivieren. Mhm. Dann das Firmenauto oder eine Lohnerhöhung, das ist dann auch in einem halben Jahr wieder vorbei. Und dann kommt der Mensch und sagt, und was jetzt? Ja, jetzt möchte ich gerne wieder noch ein bisschen mehr, noch ein Zuckerl. Sondern für mich geht's um die Beziehungsebene. Beziehung ist, ich arbeite gerne mit so einem Motivationshaus. Mhm. Und immer die Basis, das Fundament ist die Beziehung und im Dach steht die Freude. Und dazwischen muss man dann je nach Job gucken, was noch entscheidende Faktoren sind, wie zum Beispiel natürlich auch die Kommunikation.
Ja, hoffentlich lebt man dann sehr oft unterm Dach. Wir halten fest, Motivation ist wichtig. Antje Heimsöth hat uns das erklärt, Mentaltrainerin. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Ja, ich sag danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Kampf gegen den Klimawandel, da gibt's ja so einige Vorschläge. Einer, der was bringen könnte, wird gerade heiß diskutiert. Die CO2-Steuer. Der Staat legt in diesem Fall fest, wie viel eine Tonne CO2-Ausstoß kostet. Und diese Steuer würde dann überall dort draufgeschlagen werden, wo CO2 entsteht. Also vor allem im Verkehr oder beim Thema Heizen. Der konservative Spitzenkandidat für die Europawahl, CSU-Vize Manfred Weber, der findet es nicht so gut.
Bitte, man muss sehen, dass diese CO2-Steuer sich allgemein gut anhört. Aber sie heißt höhere Spritpreise und höhere Heizölpreise für die Ärmeren in der Gesellschaft. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir das über Steuern lösen. Ich sage, ich will Innovation, ich will neue Produkte, ich will neue Technologien.
Aber das hat er gestern so im TV-Duell gesagt. Er möchte also das Klima anders schützen. Schauen wir mal nach, was so eine Steuer bringen kann bei den Schweden. Schweden hat nämlich so eine Steuer schon seit 1991. Carsten Schmiester ist unser Korrespondent dort. Carsten, Manfred Weber sagt ja jetzt, die Spritpreise, die Heizölpreise, die gehen hoch mit so einer Steuer. Hat man das damals in Schweden denn auch gemerkt?
Nein, das hat man nicht gemerkt und die Schweden haben das damals ziemlich geschickt gemacht. Die haben nämlich die CO2-Steuer eingeführt, zusammen mit einem ganzen Paket einer großen Steuerreform. Sie haben also gleichzeitig andere Steuern, zum Beispiel auf Einkommen, auch abgeschafft. Sie haben Erbschaftssteuer ganz drastisch zurückgefahren. Viele Menschen haben es einfach nicht gemerkt, weil das für die ein Nullsummenspiel war. Und insofern ist das einigermaßen glatt durchgegangen.
Also gab es seit dieser Einführung auch keine großen Proteste daran?
Es hat damals wohl wirklich ein paar Diskussionen gegeben, aber keine großen Proteste, eben weil man so einige lästige Steuern weggeschafft hat und die Politik dann glaubhaft sagen würde, ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen, dann machen wir es doch gleich sinnvoll und machen das Ganze grün. Und die Schweden sind ja sowieso ziemlich grün, das haben die meisten gut gefunden, weil es aber eben auch niemandem wirklich das Portemonnaie dünner gemacht hat.
Lass uns mal erklären, wie es genau funktioniert, diese CO2-Steuer in Schweden. Auf was wird die denn erhoben?
Die wird natürlich auf alles erhoben, was irgendwie CO2 produziert. Es ist aber so ein bisschen unterschiedlich, wer besonders belastet wird. Private Konsumenten natürlich. Man liest viel, dass der Einzelhandel, auch der Großhandel besonders betroffen ist. Dienstleistungen sind dabei. Einige Industriezweige allerdings, und das ist ganz interessant, die vor allem international operieren, zahlen weniger bis überhaupt nicht. Da ist die Rede von Fluggesellschaften, da gibt es große Ausnahmen oder Reedereien auch. Die Summe ist interessant. Inzwischen wird berechnet für eine Tonne CO2 umgerechnet etwa 120 Euro und das ist Weltspitze.
In Deutschland diskutiert man gerade bei manchen Vorschlägen von 20 Euro pro Tonne. CO2-Steuern sollen ja dazu führen, dass am Ende weniger CO2 jetzt ausgestoßen wird. Hat das denn geklappt in Schweden?
Das hat zumindest eine ganze Zeit lang geklappt. Nach der Statistik, die uns vorliegt, genau bis 2015, also von 1991 an, ist der CO2-Ausstoß hier in Schweden um 26% gesunken. Eigentlich ein ziemlich guter Wert, sagen auch alle Experten. Allerdings seit 2015 geht es wieder leicht bergauf und das wird unter anderem mit den Ausnahmen erklärt, die es halt immer noch gibt. Vor allem wird hier gerade ganz heiß über die Schifffahrt diskutiert. Fliegerei haben wir hinter uns, Flügskam kennt ihr bestimmt, das Schlagwort. Jetzt haben sie sich die Fähren vorgenommen, die natürlich in den Schären in der Ostsee zuhauf unterwegs sind und angeblich mehr CO2 raushauen als alle Flugzeuge im innerschwedischen Verkehr zusammen.
Fährt noch jemand mit den Booten raus, zum Beispiel nach Finnland und da zollfrei einkaufen, ein bisschen Bier und wieder nach Hause?
Aber klar, diese Boost Cruise nennen sie sich auch. Die sind nach wie vor total beliebt und sie sind in weiten Teilen, zumindest im innerschwedischen Verkehr, auch unverzichtbar. Gerade hier in den Schären. Ohne Schiffe geht's nun mal nicht. Man kann ja nicht schwimmen. Das heißt, da wird es jetzt vermutlich zu einer Diskussion kommen, die sagt, wir brauchen da dringend grünere Maschinen, saubere Maschinen, gasbetriebene Maschinen. Die ersten Fähren gibt's auch schon.
Kohldioxid-Skatt, so nennt sich die CO2-Steuer auf Schwedisch. In Schweden gibt es die schon seit 1991, wurde damals eingeführt. Niemand hat sich aufgeregt, hat das Klima auch verbessert. Bis 2015 dann nicht mehr so oft, weil es so viele Ausnahmen gibt. Erklärt hat uns das alles unser Korrespondent in Stockholm, Carsten Schmiester und Flügskam. Das haben wir da auch gerade gehört. Da wird die Flugscham bezeichnet. Es gab, nachdem ein Biathlet in Schweden gesagt hat, er fährt zur Berichterstattung nicht mehr oder fliegt nicht mehr mit dem Flieger, er möchte da gerne mit dem Zug hinfahren, danach eine Flugscham, dass man, wenn man einen Flug bucht, nicht mehr darüber spricht öffentlich oder den Flug schon gleich gar nicht mehr bucht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist so. Von der Kanzel runter wird die junge Generation schon lange nicht mehr erreicht, wenn sie zufällig mal in die Kirche gestolpert ist. Christliche Inhalte und die Kirche an sich, die muss zusehen, dass sie attraktiver wird. Neuester Vorschlag, katholische Priester sollen Social Media Influencer werden. Ja, richtig, 50 Priesteranwärter bekommen heute und morgen Nachhilfe in Sachen digitale Bildung von echten Influencern. Das alles passiert in Köln. Da gibt's ordentlich Tipps für diese Anwärter. Instagram, YouTube, Bloggen, das alles steht auf dem Programm. Und unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich mal angeguckt, wem da wie geholfen werden soll und warum die Kirche da einiges aufzuholen hat. Jetzt erstmal das.
Heute werden wir ein Video machen, warum wir keinen Sex vor der Ehe haben. Bam!
Bam! Lukas und seine Freundin Lisa sind Christfluencer oder Christfluencer. Ihr Produkt ist Gott, beziehungsweise Jesus, beziehungsweise eine Auffassung von Glauben, der jenseits dessen liegt, was die großen Kirchen in der Mitte Deutschlands predigen. Ihr Medium ist YouTube und Instagram. Und sie sind ein Problem für die katholische und evangelische Kirche, die beide ihrerseits Probleme mit der Nachwuchsrekrutierung haben. Experten wie Matthias Pöllmann, der Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Landeskirche Bayern, nennt Christfluencerinnen Vertreterinnen des modernen Antimodernismus.
Das meint, man nutzt Phänomene der Jugend- und Popkultur und hat aber doch eher eine sehr konservative Botschaft, die man vermitteln möchte.
Das sieht auch Christiane Florin so. Sie ist beim Deutschlandfunk Redakteurin für Religion und Gesellschaft.
Die haben ja eine sehr rigide Sexualmoral,
Aber Sex ist eben dauernd Thema.
Weil Sex immer bei jedem irgendwie ein Thema ist und immer zieht.
Sagt auch Christfluencerin Lisa selbst.
Es läuft ja das Provokante, das Anstößige.
Die Topseller sind Homophobie, das Recht des ungeborenen Lebens und so weiter.
Und die Bibel sagt halt schon, dass Homosexuelle, dass es Gott nicht mag und dass er Mann und Frau geschaffen hat.
Das da, das sind Christfluencer.
Und das ist das Problem, das die großen Kirchen haben. Die Ränder haben die Probleme nicht, weder katholisch noch evangelisch. Wer es schwer hat, ist einfach die Mitte. Das ist die gemäßigte Position. Das sind die Leute, die sagen, man muss es differenziert sehen.
Und diese Lücke, die christliche Mitte, die sollen jetzt für die Katholiken unter anderem Priester und Priesteranwärter schließen, indem sie fit für die Digitalisierung gemacht werden. Die evangelische Kirche versucht das auch schon seit einiger Zeit. Jana glaubt, das ist ein YouTube-Kanal und eine Kampagne der evangelischen Kirche in Deutschland. Die Videos sind sehr gemäßigt, eher langweilig und dümpeln bei ein paar tausend Views rum. Aber es gibt auch Ausnahmen.
Ich bin Mensch, mein zukünftiger Mann ist Mensch, aber wenn das unser Anspruch ist, dann unterstelle ich mich gerne jemandem, man gemeinsam zu einer Entscheidungsfindung kommt. Aber der Mann ist für mich die Stimme, die es nach außen trägt.
Und das ist natürlich für die evangelische Kirche eine sehr anstößige Position. Ja, die evangelische Kirche hat Pfarrerinnen, das ist das Thema Gleichberechtigung, Gender ist da ganz groß. Und über dieses Video wurde so viel gesprochen wie über kein anderes.
Und wenn dieses Prinzip bekannt vorkommt, richtig. Kirchen sind auch nur Parteien irgendwie. Und um Anhänger, also um Gläubige für sich zu gewinnen, da muss man medial stattfinden. Auf Teufel komm raus. Aufmerksamkeit erzeugen mit Provokation.
Ich warte noch darauf, dass der erste evangelische YouTuber oder die erste evangelische YouTuberin den menschengemachten Klimawandel in Zweifel zieht. Das wäre die nächste provokante Pointe.
Hinzu kommt natürlich noch, je provokanter, je radikaler, desto beliebter ist das Filmchen beim YouTube-Algorithmus.
The medium is the message. Das wäre jetzt eben der Kunstgriff, den diese Priester da vollbringen müssten, die da für YouTube und Instagram jetzt gecoacht werden.
Um die Wichtigkeit dieser Aufgabe mal zu verdeutlichen. Das Sinus-Institut hat 2016 herausgefunden, dass Menschen zwischen 14 und 17 durchaus ein Bedürfnis nach Spiritualität haben. Dabei spielt die eigene Glaubensgemeinschaft, also die Religion der Familie, keine besonders große Rolle. Getrieben von Fragen nach Gott und dem Sinn des Lebens landen die meisten schnell im Internet. Und bei den Suchenden, sagt Matthias Pöhlmann, da treffen diese radikalen Positionen vielleicht auf fruchtbaren Boden.
Es kann vor allem auch ein Druck für den Einzelnen entstehen. Ein wahres Christsein zeigt sich daran, dass man Homosexualität ablehnt oder kein Sex vor der Ehe. Das heißt, gut, das sind Werte, darüber kann man diskutieren, aber was löst es beim Einzelnen aus?
Die Kirche hat also jetzt erkannt, sie darf das Feld nicht einfach radikalen und fundamentalistischen Christfluencern und Plattformen überlassen. Und deswegen soll jetzt aus Predigern Influencer werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer in den nächsten 2,5 Wochen noch 18 wird, der darf bei der Europawahl mitwählen. Wer einen Tag später 18. Geburtstag feiert, am 27. Mai, der hat Pech gehabt. Für den gibt's leider nichts. Denn für die Europawahl gilt, wählen darf nur, wer sein 18. Lebensjahr vollendet hat. An dieser Regelung gibt's immer mal wieder Kritik und gerade im Moment fordern Jugendliche und junge Erwachsene vom Verein Demokratische Stimme der Jugend 17-Jährige auf, ihr Wahlrecht für die Europawahl einzuklagen. Verena von Keitzer aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Wie soll das gehen?
Also eigentlich ganz einfach. Es gibt auf der Webseite des Vereins ein entsprechendes Formular, das man runterladen kann, um die Klage dann einzureichen. Und gestern haben auch zwei Mitglieder des Vereins diese Aktion an eine größere Öffentlichkeit gebracht. Die hatten sich auch schon Mitte April im Bundestag in der Besucherkuppel angekettet und wurden dann mit Bolzensteinen von der Polizei freigeschnitten, weil sie mehr Mitsprache für Jugendliche und Kinder fordern. Unterstützt wurden sie dann gestern unter anderem von Juso-Chef Kevin Kühnert und auch von der Vizevorsitzenden von Bündnis 90 den Grünen, Jamila Schäfer.
Mal mit Blick auf das Datum im Ernst, wie soll das bis zur Europawahl gehen?
Ja, es ist ein bisschen knapp, ne, um da jetzt irgendwie noch eine Klage durchzuboxen. Ja. Darüber habe ich auch gesprochen mit Simon Hoffmann. Er unterstützt diese Aktion, war auch da im Bundestag bei der Ankettungsaktion. Er ist 22 Jahre alt und Schauspieler und er meint:
Das wird wahrscheinlich gering sein, was aber die Chance ist, dass man es für die nächste Wahl schafft und vielleicht auch sogar schon für die nächste Bundestagswahl. Und dass man vor allem, also die 17-Jährigen haben jetzt die Chance quasi für die nächsten Generationen einfach einen wichtigen Schritt zu gehen.
Also es geht so ein bisschen darum, ne, sozusagen schon für die nächsten Jahre mal ein bisschen die Diskussion noch anzuheizen. Das Ganze ist auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es gibt nämlich ein Rechtsgutachten von zwei Juraprofs, die schreiben, in diesem Gutachten auch 17-Jährige müssten zur Wahl zugelassen werden, weil sie in der Regel einen Schulabschluss haben. Und Schulen hätten ja zum Ziel, Zitat, umfassende Bildung, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen zu vermitteln, die für ein selbstverantwortliches Leben notwendig sind. Und deshalb sollte man eben annehmen, dass Menschen mit 17 auf jeden Fall reif sind für politische Teilhabe, was Wahlen ja genau sind.
Also aber Schulabschluss ist im Endeffekt das Kriterium, was da festgemacht wird, dass man da teilnehmen darf. Im März hat sich jetzt Bundesjustizministerin Katharina Barley ja für ein Wahlrecht ab 16 bei der Bundestagswahl eingesetzt. Auch wegen dieser Proteste Fridays for Future, wegen dieser Bewegung, die kam ja immer mehr auf. Also durchaus ein Thema in der Politik, ja?
Auf jeden Fall. Auch gestern Abend in der Sendung Wahlarena hat sich ja der Niederländer Frans Timmermans, der Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokratie, Demokraten dafür ausgesprochen, das Wahlalter auf 16 zu senken. Wenn wir auf die jetzige Europawahl schauen, dann dürfen tatsächlich nur Jugendliche aus Malta und aus Österreich ab 16 mitwählen. In allen anderen Ländern gilt eben Wahlalter ab 18. Bei uns in Deutschland gibt es aber auch bei Kommunalwahlen und zum Teil auch bei Landtagswahlen in einigen Bundesländern das Wahlrecht ab 16. Der Simon, von dem wir eben schon gehört haben, und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die gehen übrigens weiter. Sie wollen nicht nur ein Wahlrecht ab 16, sondern sie wollen richtig ein Kinderwahlrecht.
Das klingt spannend. Kinderwahlrecht. Wie soll es aussehen?
Also es soll beim Kinderwahlrecht gar kein Mindestalter geben, sagt Simon. Mhm. Die Kinder oder Jugendlichen, die sollen eben selbst entscheiden, wann sie zur Wahl gehen.
Sobald ein Kind und ein Jugendlicher sagt, er möchte an der Wahl beteiligt sein, er möchte wählen, dass er dann zum Rathaus geht und sich selber zur Wahl anmeldet. Und dann steht er alleine in der Wahlkabine und muss da sein Kreuz machen. Das heißt, es ist auch vor Manipulation geschützt.
Das ist ein total spannender Gedanke, ne? Weil man gleich so in dieser Erwartung ist, ja, können die schon selber entscheiden oder wird es dann vielleicht von den Eltern manipuliert?
Mhm, genau, das ist ja sowas, ne, was man immer sofort im Kopf hat. Ah, Kinder, die machen ja das, was ihre Eltern sagen. Ist halt der Streitpunkt. Also Gegner eines Kinder- oder auch Jugendwahlrechts, die finden, dass man als Kind und auch noch als Jugendlicher Zusammenhänge und politische Diskurse einfach noch nicht so gut durchblicken kann, weil man dafür einfach eine gewisse Reife braucht. Und da sagen sie, in der Regel ist das eigentlich wirklich mit 18 erreicht.
Gibt es denn da Erkenntnisse aus der Psychologie, die da helfen, weiterführen?
Also es gibt dazu offenbar nicht viel Forschung. Der Tagesspiegel nennt eine Studie von Mannheimer Sozialforschern, die 750 Grundschulkinder mehrere Jahre lang zu ihrem politischen Bewusstsein befragt haben. Und in dieser Studie zeigte sich, das Verständnis von Demokratie und Politik, das wird sehr oft unterschätzt in dieser Altersgruppe. Dabei sei das schon bei Erstklässlerinnen und Erstklässlern zum Teil gut ausgeprägt. Aber wenn wir uns das ganze Thema jetzt nochmal so ein bisschen von außen angucken, ne, die Aktivistinnen und Aktivisten fürs Kinderwahlrecht, denen geht es vor allem darum, eine breite Diskussion anzustoßen, dass Kinder und Jugendliche mehr Möglichkeiten bekommen, an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt zu werden, weil eben protestieren wie bei Fridays for Future allein, das reicht denen nicht.
Ja, man könnte auch argumentieren, dass wahrscheinlich genug Erwachsene auch nicht mündig sind. Das
auch das ist ein Argument.
Hat vermutlich nichts mit dem Alter zu tun. Vor der Europawahl sollen möglichst viele Jugendliche ihr Wahlrecht einklagen. So will es zumindest der Verein Demokratische Stimme der Jugend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.